Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ein lieber Gruß von meiner Frau. Sie hat nicht so viel geschlafen und leidet unter der Hitze, darum ist sie heute nicht da. Ja, aber sie ist im Herzen mit uns. Es gibt zwei Perspektiven der Beschäftigung mit der Bibel. Es gibt Fußgängerperspektive und Flugperspektive. Und beide sind gut, sie müssen sich notwendigerweise ergänzen. Fußgängerperspektive. Da tut man nachdenken über einen einzelnen Vers. Das ist wie wenn ein Fußgänger Schnäckli sieht am Wegrand und die schönen Blumen und eine Katze, die uns träumt. Aber die Flugperspektive ist eine andere Perspektive. Da sehen wir die grossen Bewegungen, Flussläufe, Bergkämme, Gewässer. Das ist ganz eine andere Perspektive. Als Fußgänger weiß ich nicht, wenn ich den Weg noch nicht kenne, was nach der ersten Kurve kommt. Und das ist das, was vielfach auch Mühe macht in der Erfahrung mit Gott. Ich bin in einer Situation und sehe nicht weiter. Ich sehe nicht über Kurven raus. Ich habe noch gar nicht erkannt, was eigentlich Gott für gute Absichten hat. Und darum brauche ich manchmal auch Flugperspektiven. Die grossen Zusammenhänge, die müssen einander befruchten gegenseitig. Und wir haben das beim Habakkuk gesehen, wo man darüber geredet hat, wie emotionale Höchst und Tiefen hat, was ihn alles geplagt hat, wenn er oft nicht rauskommt über seinem Gott und dann gleich wieder sich ihm ganz unterordnet hat, im stillen Vertrauen. In seiner Situation hat er schlechte Aussichten gehabt, es sei denn, er eignet sich die Flugperspektive von Gottes Handeln an. Dass er erkennt, hey, unser Gott handelt souverän und hat letztlich immer gute Absichten. Er weiß, was er macht. Und wir haben ja gesehen im Habakkuk, das redet in einer Zeit, wo Israel ungehorsam war, bevor sie nach Babylon verschleppt worden sind. Keine gute Aussichten. Wir erkennen, immer den grossen Zusammenhang im Handeln Gottes, Sachen, die wir in der Fußgängerperspektive nicht erfassen können. Wir kennen zum Beispiel die unglaubliche Geduld Gottes. Der hat einfach Zeit zum Warten, bis wir etwas kapieren. Das ist auch nicht Israel so. 390 Jahre hat der Propheten geschickt, um Israel etwas beizubringen. Und sie haben alle umgebracht nach der Apostelgeschichte. Und dann ist nach etwas unumgänglich geworden, die Gefangenschaft in Babylon. Aber Gott ist so präzise. Er hat vor allem am Anfang gesagt, 70 Jahre werdet ihr dort sein. Nicht mehr, nicht weniger. Ihr könnt euch darauf verlassen. Das ist eine Disziplinierungsmaßnahme. Es zeigt auch an, dass manchmal Prüfungszeiten zeitlich begrenzt sind durch Gott. Er hat Gedanken vor Zurechtbringung. Führt jetzt ein bisschen über das Thema hinaus, aber wer Hesekiel kennt, das ist fantastisch, nur schon die Struktur. Gott verwendet sehr viele Kapitel darauf, dass Israel begreift, dass Disziplinierung notwendig geworden ist. Und nachher in der zweiten Hälfte, nur noch Hoffnung, nur noch was neu wird. Neues Herz, ein neuer Hirt, ein neuer Tempel, alles wird neu. Wir sehen in den grossen Zusammenhang, was die Absichten Gottes sind. Und das können wir runterbrechen auf unser Erleben. Wir haben vielleicht in unserem kurzen Leben einige Mühe, die grossen Zusammenhänge zu verstehen, wenn nicht gerade gut gebildet ist in der Geschichte, hat man manchmal den Eindruck, ja, hey, geht's doch. Es ist schlimmer denn je und man hat das Verständnis nicht für das, was passiert. Das ist normal. Aber die Bibel lehrt uns, hilft uns, in den grossen Zusammenhängen zu denken und zu erkennen, im Handeln Gottes, wie präzise, wie treu, wie zielorientiert er ist und wie viel Geduld das er hat. Also, die Art Bibelstudium gibt uns sehr viel Einsicht ins Wesen Gottes und ins Handeln Gottes, in das Warum, wenn er nicht alles beantwortet ist. Es ist enorm, wie grosse Zeitabschnitt er denkt und handelt. Da sind die 70 Jahre in Babylon ein Klacks dagegen. Ja. Ja. Und abgebrochen auf unsere Zeit, auf unsere Situation, gibt es da manches Anwendung. Ihr könnt euch erinnern, im Habakuk, wie Gott ganz präzise Aussagen macht, als Antwort auf das Leiden von seinem Mann Gottes, vom Prophet, wie er mit ihm einen Weg geht und wie sich Habakuk bewegt und dann letztlich zur Ruhe kommt, einfach im Wissen, hey, Gott ist so heilig, der macht keine Fehler. Vertrauen ihm, ihr grösste Not. Ich halte es aus, im Wissen, dass er mich Sandy kennt. Und das hat mich dann auch stimuliert, auch ein bisschen zu schauen, was denn das Persische Reich für eine Rolle hat in der Geschichte Israels. Ich habe einen Buchtitel gelesen, der recht provokant ist. Ich sage es auf Deutsch, ich glaube, es gibt es nur auf Französisch. Israel geboren in Ägypten und erzogen im Iran. Das ist ja provokativ, erzogen im Iran, oder? Weil Persien war eine andere Dimension früher. Wir werden es noch sehen. Aber es ist schon faszinierend zu sehen, wie Gott einfach andere Völker als Instrument braucht, als im Volk. Wie oft dass er heidnische Könige für seine Zwecke eingespannt hat, ohne dass die sich bewusst waren. Manchmal schon, manchmal weniger. Sie sind oft dabei arrogant geworden und eigensinnig und Gott hat auch das nicht toleriert. Immer geht nichts. Das heisst sogar neu in der Bibel, wo er Babylon eingesetzt hat, du hast ja dermassen hohen Preis gezahlt, um meinen Auftrag auszuführen. Ich gebe dir einen Lohn darüber aus. Sogar die Lohnabrechnung stimmt bei unserem Gott. Das ist ja schon unglaublich. Sind so Perlen, wenn man die in einer Perlenkette zusammenfassen kann, dann haben wir eine Sicht der Dinge, die auch froh machen kann. Ja. Wir haben gesehen, er sagt, ich erwecke Babylon. Wir wissen aus der Geschichte, gerade vom Prophet Daniel, er war ja bei denen, die in der ersten Phase, wo die Elite verschleppt worden ist, mit müssen. Die Studierten, die weisen Leute, aber auch die guten Berufsleute, das war damals eine Praktik, dass man das Land, das man besiegt hat, schwächt und zeigt, das Land stärkt, indem man die fähigen Leute einfach mitnimmt und einsetzt. Das ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, oder? Die Raketen gebaut haben, die haben sie aus Deutschland mitgenommen und selber gebraucht. Nun, das ist einfach eine Feststellung. Und es hat ja drei Phasen gebraucht in der Verschleppung. Samaria, der Norden, ist ja früher verschleppt worden als Juda und Jerusalem vernichtet worden ist. Das nur nebenbei Beobachtungen. Und dann, der Daniel wird entführt nach Babylon zur Zeit von Nebukadnezar. Er hat aber gedient, unter mehreren Königen, auch noch unter anderem Xerxes und Darius und Kyrus. Und der hat eine reiche Erfahrung und durch all diese Zeit durch eine Schlüsselrolle gespielt im Auftrag Gottes. Das ist faszinierend. Ich möchte ein Element herausgreifen. Eine Geschichte, die wir sehr gut kennen, einmal die mal in der Sonntagsschule sind. Die Geschichte mit der Löwengrube, wo Daniel überlebt hat, oder? Aber was man dann oft vielleicht zu rasch überliest, ist, was daraus geworden ist. Faszinierend. Ich möchte vorgängig noch zuerst auch noch einen Eindruck geben, das Persische Reich. Ich habe eine neue Fotokopie gemacht, was das alles umfasst hat damals. Von Äthiopien bis nach Indien. Da hat es Länder heute dabei, wenn du es vergleichst mit den heutigen Karten, da stimmt man. Ägypten, Teile von Äthiopien, dann Zypern, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Bulgarien, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Syrien, Irak, Iran, Teile von Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Kirgisistan. Es hat kein Ende. Ein riesiges Reich. Und es wird da erwähnt, man liest das so im Vorbeiweg, im Buch Daniel, dass er, der Kaiser oder der König Darius, 120 Statthalter eingesetzt hat in all diesen Provinzen. Muss schon irgendwie organisieren. Aber dass dann Daniel nach dieser Erfahrung mit der Löwengrube eine Schlüsselperson war in diesem Reich, das ist faszinierend. Ähnlich wie Josef nachher in Ägypten, oder? Schlüsselperson. Das sind Gottes Geschichten. Ganz viele Parallelen. Zuerst muss einer durch die Prüfung. Er glaubt, er verratet seinen Glauben nicht. Und Gott macht etwas Faszinierendes daraus. Jetzt ist er in einem heidnischen Reich mit 120 Statthaltern, mit 120 Provinzen, eine Schlüsselfigur, kann sagen, nach dem König die wichtigste Person. Als Resultat von dieser Geschichte, die wir in der Sonntagsschule hören. Und Darius, der war ja glücklich, dass der Daniel überlebt hat. Er hat ihn geliebt. Er ist verwutscht worden durch eine List von den Feinden, von denen, die Daniel haben vernichten wollten. Und er war so glücklich, da sagt er etwas ganz, ganz Außergewöhnliches. Und wir fragen uns einmal erstens, wo gilt das? In dem ganzen weiten Reich? Und wir können uns fragen, gilt das heute auch noch irgendwie prophetisch? Interessanter Gedanke. Steht da. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Und dann kommen noch an die Betrüger dran. Wir übergehen das, Vers 26. Dann sandte König Darius eine Botschaft an die Menschen aller Völker. Das war praktisch ein Weltreich. Aller Völker, Länder und Sprachen. Das ist übersetzt worden. Sie lautete: Ich grüße euch und wünsche euch Frieden. Das hat ein Qualität von einem Hirte, wenn er Frieden wünscht fürs Volk. Das ist nicht immer so. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Im Persischen Reich. 120 Provinzen. Wow. Sein Reich geht niemals unter. Sie sagen das schon. Aber Gottes Reich? Seine Herrlichkeit bleibt für immer bestehen. Was für ein Zeugnis aus dem Mund von einem heidnischen König. Er rettet und befreit, er vollbringt Wunder und zeigt seine große Macht im Himmel und auf der Erde. Daniel hat er von den Löwen gerettet. Während der Regierungszeit des Darius und auch unter der Herrschaft des persischen Königs Kyrus genoss Daniel hohes Ansehen. Ich wünsche euch Frieden. Durch den Respekt vom heiligen, lebendigen Gott. Wahre Gott Israels. Mich faszinieren so Sachen. Es ist ja, letztlich Konsequenz von der Treue von einem Gottesmensch. Und wir sollen ermutigt werden, unsere Treue im Kleinen hat irgendwann eine Auswirkung. Gott arbeitet mit dem. Das wird mehr gesehen, als wir denken. Ihr kennt das Buch Esther. Das ist auch so eine Situation. In dieser Zeit, wo Israel in Babylon ist, wir wissen, dass dort König Xerxes regiert hat. Damals waren es 127 Provinzen. Es steht da wörtlich, seine Herrschaftsgebiet erstreckt sich von Indien bis nach Äthiopien. Ich habe in der Altersgruppe über das geredet, letztes Donnerstag, dann sagt er, ja, das kann nicht stimmen. Wenn du jetzt die Karten anschaust, Äthiopien ist viel weiter unten. Ist doch kein Problem, damals sind die Grenzen anders verlaufen. Ja, steht in der Bibel. Von Indien bis nach Äthiopien. Und ihr kennt die Geschichte, ihr kennt die Bosheit vom Haman. Der Haman ist für mich eine prophetische Rolle vom Antichrist. Er will zerstören, vor allem Gottes Volk umbringen. Eigentlich ist noch interessant, dass im hebräischen Text das Wort gebraucht wird, wo das Wort Antichrist ganz nachkommt, wird viermal erwähnt. Das Wort Zoser. Und ich glaube, dass das ja einfach wieder ein Beispiel ist, wo einfach Prinzipien aufzeigt über die ganze Zeit. Es gibt auch heute Macht, die das Volk Gottes umbringen wollen. Ob Christen oder Juden oder wie auch immer. Es ist immer das Ziel vom Antichrist zu vernichten. Zu zerstören, Gottes Werk zerstören. Aber in dieser Geschichte hat sie ja noch andere Rolle. Der Mordechai. Mordechai, der Verwandte von der Esther, ja, das ist wieder so ein Beispiel, wo einer, wo der Gott Israels respektiert, Risiko geht, so quasi Geschichte vom Samenkorn, oder? Wo man die Erde fallen und sterben, damit etwas wird. Von ihr spricht, sagt man, ja, Gott eigentlich, und du bist schuld an der ganzen Krise. Weil der Haman ist wütig geworden, weil der Mordechai sich nicht beugt. Weil er jüdisch ist. Und, aber Gott hat ja viel grössere Absichten gehabt. Was daraus geworden ist, noch grösser. Esther, vielleicht das Bild auf die fürbittende Brut. In einer gefährlichen Situation, wo Sterben angesagt, auch die Esther hat müssen, Funktion hinein von einem Weizenkorn, der stirbt. Sie ist ein Risiko eingegangen. Ich kenne eine Geschichte. Es reicht, wenn ich nur Zusammenhänge ein bisschen herstelle. Und auch hier wieder sehen wir, durch Gottes Fügung, nachdem der König die List durchschaut hat vom Haman und Gegensteuer gegeben hat, da wird tatsächlich der Mordechai, der Jude, in Persien als Verwalter im Reich eingesetzt. Und unter seiner Ägide gehen die alle Provinzen raus, die Nachrichten, die dazu sollen dienen, das Volk Israel zu retten. Und noch mehr, im ganzen persischen Reich ist von nun an obligatorisch verfügt durch den König das Purimfest gefeiert worden. Gedenkfest, wo darauf hinweist, wie gut Gott ist, zu seinen Leuten schaut, rettet. Im ganzen persischen Reich. Faszinierend. Und wieder ist ein Mann Gottes, jüdischer Abstammung, der höchste Verwalter nach dem König. Immer wieder die Parallelen. Dann möchte ich jetzt einen Text lesen, wo einläutet, dass Gott ja Israel wieder zurückbringt nach 70 Jahren. Auch da ist er ganz, ganz präzise. Und auch da wieder sehen wir einfach die Souveränität Gottes. Wenn er etwas sagt, geschieht es. Jetzt beruft er einen heidnischen König, um sein Programm auszuführen. Natürlich ist das auch ein prophetischer Text auf Jesus, aber ihr kennt den Text in Jesaja 45. Ich lese 8 Verse. Der Herr hat Kyrus für eine besondere Aufgabe erwählt. Er wird diesem Herrscher zur Seite stehen, wenn er sich ganze Völker unterwirft. Er wird den Königen die Waffen abnehmen und ihm verriegelte Türen und Tore öffnen. Das können wir auch geistlich anwenden, wenn Gott eine Berufung gibt. Dann öffnet er Türen. So spricht der Herzog Kyrus: Ich gehe vor dir her und räume dir alle Hindernisse aus dem Weg. Ich zertrümmere die bronzenen Stadttore, zerbreche ihre eisernen Riegel. Die verborgenen Schätze und die versteckten Reichtümer gebe ich dir. Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin, der Gott Israels, der dich, Kyrus, in seinen Dienst ruft. Warum berufe ich dich und verleihe dir einen Ehrentitel? Warum gebe ich dir Vollmacht, obwohl du mich gar nicht kennst? Obwohl du mich gar nicht kennst. Gott ist souverän. Gibt es denn etwas, das er nicht kann? Ich tue es für Israel, mein Volk, das ich erwählt habe, damit es mir dient. Ich bin der Herr, ich allein. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich rüste dich aus für deinen Eroberungszug, auch wenn du mich nicht kennst. Ich gebe dir Macht, damit du mir dienst. Meine Ziele erreichst. Auch meine Ziele mit dem Volk Gottes. Der Westen und der Osten, ja die ganze Welt soll daran erkennen, um was geht es Gott? Dass sie etwas erkennen, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich verfüge über alle Völker. Ich bin der Herr allein. Ich bilde das Licht und schaffe die Finsternis. Ich wirke den Frieden und auch das Unglück lasse ich kommen. Nicht ganz einfach. Hm? Ich bin der Herr, der dies alles vollbringt. Die Wolken am Himmel lass Gerechtigkeit herabströmen und du Erde, sauge sie auf und lass das Heil und Gerechtigkeit hervorsprießen. Ich, der Herr, bewirke dies alles. Er will, dass die ganze Welt erkennt, dass er Herr ist. Heilig. Und er will Gerechtigkeit schaffen, dass Gerechtigkeit herabströmt. Wir müssen manchmal lange warten, bis uns Gerechtigkeit geschieht. Aber haben wir auch schon überlegt, dass wir manchmal Gerechtigkeit aufhalten, indem wir nicht bußfertig sind. Da ist wieder eine andere Seite, oder? Und es ist immer gut, wenn man beide Seiten bedenkt. Wenn Gott uns eine Prüfung auferlegt, dann redet er zu uns und zu anderen Menschen. Und es ist gut, wenn wir Zeit verbringen mit Nachdenken. Hey, was will er mir sagen? Was habe ich vielleicht nicht kapiert? Bin ich vielleicht noch nicht dort, an dem Punkt, wo er mich haben will? Er will Gerechtigkeit schaffen. In dieser Welt, und er wird zum Ziel kommen, das ist kein Zweifel. Das Warten ist lang und schmerzlich. Aber er wird auch Gerechtigkeit schaffen in meinem ganz persönlichen Leben. Es geht doch darum, dass ich darauf schaue, dass ich in der Endabrechnung auf der richtigen Seite bin. Dass ich ein Werkzeug zum Frieden bin. Und nicht das Hindernis. dass ich auf der Seite Jesu bin, egal was passiert, und nicht eigenmächtig durch die Welt gehe. Wir sehen dann in Esra, wie vieles von dem Wirklichkeit wird. Das war jetzt erst Berufung, die die Bibel schildert, vom Kyrus. Im Esra, im Buch Esra, haben wir dann die Beschreibung, wie das Ganze abläuft und auch da wieder ganz faszinierende Beobachtungen. Im ersten Buch Esra könnte man das ganze erste Kapitel schon lesen. Damals der Perserkönig Kyrus ließ dem ersten Regierungsjahr von Kyrus, also er hätte zuerst die Macht bekommen, und unmittelbar hat er nachher den Plan Gottes umgesetzt. Da ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hat. Was hat er gesagt? Ihr werdet nur 70 Jahre in Babylon sein, in der Gefangenschaft. 70 Jahre. Für den Einzelnen in seiner Karriere ist das eine lange Zeit, aber im Handeln Gottes mit der Völkergemeinschaft ist das eine kurze Zeit. Er bewegte Kyrus dazu, in seinem ganzen Reich, mündlich und schriftlich, folgenden Erlass zu erkünden. Und dann lässt er los. Kyrus, der König von Persien, gibt bekannt: Alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Wow. Ist sich dessen bewusst gewesen, scheinbar. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren, in Jerusalem, in der Provinz Judäa, einen Tempel zu bauen. Ein heidnischer König. Und wenn wir weiterlesen, dann hat er Befehl gegeben, dass sie sämtliche Gottesdienstgeräte, die sie geraubt haben damals, zurückgeben müssen. Unheimlich viel Gold und Gefäß für den Gottesdienst im Tempel auch. Und dass sie von den Steuern vom Persischen Reich zahlen an all die, die arbeiten. Es ist auf die Rechnung vom heidnischen König gegangen. Der Wiederaufbau. Später auch unter dem Nehemia wiederholt sich die Geschichte. Es gibt Widerstand vor Ort. Es gibt Macht, die nicht wollen, dass die Juden zurückkommen. Es gibt ein böse Gerücht. Und unterdessen ist der Darius an der Macht. Können wir nachher in Kapitel 6 schauen. Er lässt im Archiv erforschen, was Kyrus für Dekret ausgesprochen hat. Und kommt darauf zurück und sagt, das gilt, ich setze das durch. Und jeder im ganzen Reich, der dagegen arbeitet, wird bestraft. Wenn Gott will, kann er mit irgendjemandem. Das sind so klare Aussagen, man sieht nicht, die ganzen Kapitel zu lesen, aber es ist packend. Persien zahlt für den Wiederaufbau. Aus den Steuergeldern. Vom ganzen Reich. Ja, wie ist das Volk Israel aus Ägypten? Die sind nicht mit leerem Portemonnaie raus. Die haben Ägypten geplündert, die haben Reichtümer mitgenommen. Mit dem haben sie später Schiffshütten gebaut, mit diesen Materialien, Gold und alles Mögliche. Die sind nicht mit leeren Händen gegangen. Gott kommt für die Rechnung auf, wenn er einen Plan hat. Ist doch wunderbar. Israel hat zuerst Ägypten dürfen plündern, um die Herausforderung zu zahlen, die sie hatten, im Umziehen in der Wüste. Und Persien bezahlt die Rückkehr und den Wiederaufbau vom Tempel und der Mauern von Jerusalems. Wenn Gott es sagt, passiert es. Manchmal müssen wir lange darauf warten. Wir haben eine andere Zeitrechnung als er. Aber es ist eine Art von Betrachtung, die gleich Mut machen und uns inspirieren. Wir wissen, aus dem Lesen, aus der Geschichte, Gott kommt auch mit mir zum Ziel. Er hat Geduld. Er hat Zeit. Viel Zeit. Er sagt ja in Petrus, Gott hat nicht vergessen. Er hat nicht Verspätung, aber er will, dass noch viele Menschen zum Glauben kommen. Ja. Ja. Das für heute, ja. Nächstes ein, zwei Mal am Herzen über die heutige Zeit zu reden. Der Plan Gottes mit Israel. Ich weiß, es ist heikel, ich werde nicht spekulieren, keine Ahnung, keine Angst. Ich werde keinen Zeitplan geben, aber ich werde Prinzipien Gottes anschauen. Wer sich darauf vorbereiten möchte, könnte schon mal Hesekiel 36 lesen, gründlich lesen. Es ist eine Fundgrube und gilt für heute. Ja, wir beten. Herr Jesus, wir staunen, wie mächtig, souverän unser Gott ist. Wir staunen, dass er letztlich Absichten vom Frieden hat, vor Gerechtigkeit. Wir staunen, dass er seine Macht einsetzt, um zur rechten Zeit seine Ziele zu erreichen. Wir beten dich an. Wir beugen uns im Geist vor dir beugen. Staunen. Wir wollen dir die Tür geben. Und wir wünschen uns ganz fest, wie wir es auch im Habakuk gehört haben, dass du zum Ziel kommst. Mit mir, mit meiner Familie, mit meiner Gemeinde, aber auch mit der Völkergemeinschaft. Komm zu deinem Ziel. Wir danken dir für deine Geduld. Wir danken dir für deine Güte. Du gehst nicht nur Aufträge, du bezahlst auch. Wir wollen das einfach so nehmen, auch für unsere Projekte. Wenn sie von dir sind, geht es auf. Vielen Dank. Ich bitte dich, dass du die Wahrheiten tief eingrabst in unseren Herzen, dass wir davon zehren können, wenn wir als Fußgänger unterwegs sind und es uns stimuliert und froh macht. Danke vielmals für dein Reden in unserer Mitte. Amen.
Vielen Dank, Paul, für das ermutigende Wort. Und ich wünsche uns, dass wir alle diese Wochen, diesen Tagen verstehen, dass Gott herrscht, dass er das erste und das letzte Wort hat und dass ihm nichts aus den Fingern gleitet. Auch wenn es manchmal so aussieht. Auch das Wetter nicht, wenn es heiß ist. Wir können immer ihm bitten darum, dass er Regen schickt. Und vielleicht sagt er ja. Vielleicht haben wir es nicht, weil wir nicht beten. Und sonst, dass sein Wille geschieht. Wir möchten jetzt um Gottes Segen bitten und stehen auf dazu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Habt eine schöne, ruhige, kühle, gesegnete Woche. Bis bald.